Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Jesus lebt. Das ist die Wahrheit. Gott hat seinen gekreuzigten, gestorbenen und begrabenen Sohn auferweckt von den Toten. Am Ostermorgen ist es tatsächlich geschehen. Und damit ist Wirklichkeit geworden, was für uns Menschen undenkbar, unfassbar, unmöglich ist. Der Mensch Jesus überwindet den Tod. Er ist auferstanden zum ewigen Leben. Bedenken wir, was das bedeutet. Denn nichts in unserem menschlichen Leben ist sicherer als der Tod. Der Tod hat uns fest im Griff. Er ist die Geißel der Menschheit. Wir sind ausnahmslos dem Gesetz der Vergänglichkeit unterworfen. Die Vergänglichkeit liegt wie ein Fluch über unserem Leben. In Psalm 103, Vers 15 und 16 steht: Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Das ist der Weg, den wir alle gehen müssen. Der Weg der Vergänglichkeit, der im Tod endet. Und es gibt keinen Ausweg. Das ist die bittere Wahrheit über unser Leben. Und wir tun gut daran, dieser Wahrheit ins Auge zu sehen. In Psalm 90, Vers 12 betet der Psalmbeter: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ja, das ist entscheidend wichtig, dass wir vor und mit Gott darüber nachdenken, dass wir einmal sterben müssen. Denn nur dann, wenn wir uns dieser Wahrheit stellen, werden wir Klugheit erlangen und die richtigen Schlüsse für unser Leben ziehen und auch die richtigen Prioritäten setzen. Leider aber sind wir Menschen so gestrickt, dass wir der Konfrontation mit der Wahrheit gerne aus dem Weg gehen. Besonders dann, wenn die Wahrheit uns nicht schmeckt, wenn sie uns nicht passt, wenn sie unangenehm ist, wenn sie bitter für uns ist. Dann blenden wir die Wahrheit gerne aus. Und wir sind auch sehr, sehr geschickt. Wir sind kreativ und findig, wenn es darum geht, der Wahrheit aus dem Weg zu gehen. Und so stellen sich viele Menschen auch der Wahrheit nicht, dass sie einmal sterben müssen. Die meisten wählen hier die Strategie der Verdrängung. Gedanken an den Tod werden einfach ignoriert, werden abgeblockt. Man sucht die Ablenkung. Andere Menschen wiederum wollen sich einfach nicht damit abfinden, dass ihr Leben vergänglich ist. Sie sträuben sich dagegen, sie lehnen sich dagegen auf. Sie suchen nach Wegen, das Leben zu verlängern und den Alterungsprozess aufzuhalten. Ich weiß nicht, kennt jemand von euch den Begriff Longevity? Hat den schon mal jemand gehört? Noch niemand? Du hast ihn schon mal gehört, ja? Also ich habe den auch vor wenigen Tagen erstmals gehört. Longevity, das ist ein Kunstwort und das bedeutet Langlebigkeit. Der Begriff beinhaltet Konzepte und Maßnahmen zur Verlängerung der menschlichen Lebenszeit. Unter anderem werden hier Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel entwickelt und angeboten. Deren Hersteller machen den Menschen dann vollmundige Versprechungen und verdienen viel, viel Geld mit ihren Produkten. Zumindest in den USA ist das schon der Fall. Kürzlich, so habe ich gelesen, hat eine Longevity-Messe in Las Vegas stattgefunden. Dort stellten verschiedene Biotech-Unternehmen ihre Produkte vor. Und der Gründer eines dieser Unternehmen verkündete, dass der Alterungsprozess des Menschen kein Schicksal sei. Seine Effekte ließen sich nicht nur verlangsamen, sondern sogar umkehren. Das heißt, aus dem Alterungsprozess möchte er gerne einen Verjüngungsprozess machen. Ja, in dieser Longevity-Branche wird offenbar viel Geld verdient mit menschlichen Wunschvorstellungen und Allmachtsfantasien. Aber unser Leben liegt nicht in unserer Hand, sondern in Gottes Hand. Jesus fragt in Matthäus 6, Vers 27, wer ist unter euch, der seines Lebenslänge eine Spanne zusetzen könnte. Und die Antwort, die ist ganz klar. Kein Mensch kann das. Kein Mensch kann kann sein Leben auch nur um eine Sekunde verlängern. Anfang und Ende unseres Lebens werden von Gott alleine bestimmt und so bleibt es dabei. Unser Leben unterliegt dem Gesetz der Vergänglichkeit und es endet mit dem Tod. Das ist die bittere Wahrheit. Heute aber ist Ostern. Es ist der große Tag, an dem eine ganz neue Wahrheit ans Licht kommt. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Jesus lebt. Das ist die Wahrheit, die die bittere Wahrheit der Vergänglichkeit und des Todes übertrumpft. Die Macht des Todes ist erstmals in der Geschichte der Menschheit gebrochen. Das Leben triumphiert über den Tod. Und dieser Triumph, er bleibt kein Einzelfall, denn an Ostern geschieht etwas ganz Bahnbrechendes. Jesus ist vorangegangen, um dir und mir den Weg zum Leben, zum ewigen Leben zu ebnen. Jesus spricht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Der Herr ist auferstanden, das ist die größte und alles überragende Wahrheit, denn diese Wahrheit verleiht unserem Leben, das dem Tod geweiht war, eine neue, eine atemberaubende Perspektive, die Perspektive des ewigen Lebens in der Gemeinschaft mit Gott. Ja, Jesus lebt, er ist auferstanden von den Toten, er hat die Macht des Todes gebrochen. Am Ostermorgen ist Bahnbrechendes geschehen. Doch der neutrale Beobachter und Leser des Berichtes von Matthäus, den wir eben gehört haben, der muss sich eigentlich unweigerlich die Frage stellen, wenn hier wirklich etwas Bahnbrechendes passiert ist an diesem Sonntagmorgen, wenn da etwas passiert ist, was noch nie da gewesen ist, warum bricht sich das Bahnbrechende denn nicht wirklich Bahn? Warum entfaltet es so wenig Dynamik? Warum startet der Auferstandene keinen Triumphzug in die Stadt? Warum zeigt er sich nicht den Massen und beweist so, dass er wirklich lebt? Stattdessen aber taucht er erstmal ab. Keiner weiß, wo er sich gerade aufhält. Und auch wenn man den Bericht von Matthäus als solchen betrachtet, dann kann man nur staunen. Das große Auferstehungsereignis wird äußerst nüchtern und sachlich beschrieben, ohne jegliche Ausschmückungen, ausschließlich auf Fakten basiert es. Von aufkommender Freude ist da nur in Ansätzen vielleicht etwas zu spüren, von aufkommender Euphorie überhaupt nichts. Sogar das Gegenteil ist der Fall. Denn Matthäus setzt in seinem Bericht von der Auferstehung einen besonderen Schwerpunkt, den die anderen Evangelisten nicht setzen. Matthäus berichtet ausführlich von Menschen, für die die Auferstehung alles andere ist als ein Grund zur Freude. Er berichtet von den hohen Priestern und Pharisäern. In ihren Augen ist die Auferstehung der Super-GAU, der größte anzunehmende Unfall. Es hätte alles passieren dürfen, nur bitte das nicht, dass Jesus aufersteht. Wir erinnern uns zurück, die hohen Priester und Pharisäer waren für die Kreuzigung von Jesus verantwortlich. Damit wollten sie ihren unliebsamen Konkurrenten und Widersacher endgültig loswerden. Mit seinem Tod hätte sich alles erledigt, dachten sie. Doch dann passierten bei der Kreuzigung ganz außergewöhnliche Dinge, die sie zutiefst beunruhigen mussten. Die dreistündige Finsternis am Kreuz, das Zerreißen des Vorhangs im Tempel, das Erdbeben, das die Felsen zerriss und die Gräber, die sich auftaten. Was hatten diese unheimlichen Zeichen zu bedeuten? Der Hauptmann am Kreuz und seine Soldaten erkannten es und sie bekannten. Dieser Jesus ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Doch die hohen Priester und Pharisäer wagen es nicht, sich der Wahrheit zu stellen. Ihr Herz aber ist voller Unruhe, denn nun fällt ihnen auch noch ein, was Jesus noch zu Lebzeiten gesagt hatte. Ich werde nach 3 Tagen auferstehen. Am Tag nach der Kreuzigung, am Sabbat, begeben sie sich daher zu Pilatus und sagen zu ihm, Kapitel 27, Vers 63 und 64, Herr, uns ist eingefallen, dass dieser Betrüger, als er noch lebte, behauptet hat, nach 3 Tagen werde ich auferstehen. Befiehl deshalb bitte, dass das Grab bis zum 3. Tag bewacht wird. Sonst könnten seine Jünger kommen und den Leichnam stehlen und dann dem Volk gegenüber behaupten, er sei von den Toten auferstanden. Dieser zweite Betrug wäre noch schlimmer als der erste. Der Pilatus gab ihnen die Wache und er sagt zu ihnen, Vers 65, geht und sichert das Grab so gut ihr könnt. Daraufhin gehen die hohen Priester und Pharisäer am heiligen Sabbattag, am Ruhetag, zum Grab. Sie versiegeln den Stein am Eingang und sie sichern das Grab, indem sie die Wache aufstellen. Sie haben damit alles in ihrer Macht Stehende getan. Doch es reicht nicht. Das zeigt der frühe Ostermorgen. Am frühen Sonntagmorgen weckt Gott seinen gekreuzigten, gestorbenen und begrabenen Sohn Jesus von den Toten auf. Die Auferstehung als solche hat keine Zeugen. Von daher ist sie zunächst nicht bewiesen. Doch die Zeichen und Begleiterscheinungen der Auferstehung sind eindeutig. Wieder geschieht ein großes Erdbeben. Der Engel des Herrn kommt vom Himmel herab, tritt vor das leere Grab, er wälzt den Stein zur Seite und setzt sich darauf. Seine Gestalt, so lesen wir, ist wie der Blitz, sein Gewand weiß wie Schnee. Und dann heißt es in Vers 4, als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Auch hier also redet Gott zu den Menschen durch eindrucksvolle und übernatürliche Zeichen. Ja, er sendet einen Engel, der den Stein vom Eingang des leeren Grabes wegrollt. Die Botschaft ist klar. Missverständnisse kann es nicht mehr geben. Nicht Menschen haben hier einen Betrug begangen und den Leichnam gestohlen. Nein, der lebendige Gott selbst hat eingegriffen und seinen Sohn Jesus von den Toten auferweckt. Nach dem großen Schrecken kommen die Wachsoldaten offenbar wieder zu sich und sie ergreifen panikartig die Flucht. Sie gehen in die Stadt und sie erzählen den hohen Priestern, was sie gerade erlebt haben. Die aber müssten doch spätestens jetzt die weiße Flagge hissen und aufgeben. Die Beweislast zu ihren Ungunsten ist inzwischen erdrückend. Die hohen Priester und Pharisäer haben sich völlig verrannt. Sie waren immer der festen Überzeugung, sie kämpften für Gott, doch die Indizien sind immer eindeutiger. In Wahrheit kämpfen sie gegen Gott und seinen Gesalbten, sie kämpfen gegen den Messias Jesus Christus. Spätestens jetzt, in diesem Moment, als ihnen die Wachen von den Geschehnissen am Grab berichten, müsste es ihnen klar sein. Und dieser Moment bietet wohl die allerletzte Gelegenheit, die weiße Flagge zu hissen. Doch die hohen Priester und Pharisäer entscheiden sich dagegen. Fatalerweise entscheiden sie sich dagegen. Die hohen Priester und Pharisäer kennen die Wahrheit, denn Gott hat ihnen die Wahrheit offenbart durch eindeutige Zeichen und Wunder. Aber sie wollen die Wahrheit nicht wahrhaben und deswegen unterdrücken sie die Wahrheit, sie halten die Wahrheit nieder. Und damit tun sie genau das, was so viele Menschen tun und was Paulus deswegen im Römerbrief Kapitel 1, Vers 18 und 19 beschreibt. Da schreibt Paulus, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Leben und alle Ungerechtigkeit der Menschen. Und jetzt kommt es, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Ja, Gott hat den Menschen offenbart, gezeigt und sichtbar gemacht, dass Jesus der Christus ist, durch eindeutige Zeichen und Wunder. Und genauso hat Gott den Menschen auch offenbart, dass Jesus auferstanden ist. Wer es wirklich wissen will, der kann es wissen. Der kann im Zweifel nachforschen und Gewissheit erlangen, dass es die Wahrheit ist. Jesus lebt. Doch die Hohenpriester und Pharisäer können die Wahrheit nicht ertragen und deswegen halten sie die Wahrheit nieder. Am 4. April 1945, also vor fast genau 80 Jahren, befreiten Einheiten der 4. US-Panzerdivision das Konzentrationslager Ortruf, ein Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald. Dieses Lager war das erste Lager, das gegen Ende des Zweiten Weltkrieges befreit wurde. Als die amerikanischen Soldaten in Ortruf eintrafen, bot sich ihnen ein Bild des Grauens. Leichen über Leichen, ein unerträglicher Gestank. General Patton ließ daraufhin den Bürgermeister von Ortruf in das Lager rufen. Der Mann sollte mit eigenen Augen sehen, welche Gräueltaten vor den Toren seiner kleinen Stadt verübt worden waren. Am nächsten Tag fand man den Bürgermeister zusammen mit seiner Frau tot auf. Selbstmord. Die beiden hatten eine kurze Nachricht hinterlassen, die lautete: Wir wussten es nicht, aber wir wussten es. Wir wussten es nicht, aber wir wussten es. Das bedeutet nichts anderes, als sie wollten es nicht wissen, aber sie wussten es. Und deswegen schauten sie weg und hielten die Wahrheit nieder. Und deswegen halten auch die Hohenpriester und Pharisäer die Wahrheit der Auferstehung nieder, weil sie nicht wahrhaben wollen, dass Jesus liebt. Aber im Grunde genommen wissen sie es. Schauen wir uns an, wie sie das anstellen. Schauen wir uns an, was sie tun, um die Wahrheit niederzuhalten. Nun, sie setzen die Lüge in die Welt. Der Leichnam Jesu sei in der Nacht von seinen Jüngern gestohlen worden. Damit sich dieses Narrativ, wie wir heute so schön sagen, verbreitet, bestechen die hohen Priester und Pharisäer die Wachen mit einer großen Geldsumme. Die Wahrheit wird also mit einer Lüge niedergehalten. Damit aber ist endgültig klar, wes Geistes Kind die hohen Priester und Pharisäer sind. Schon vor seiner Kreuzigung und Auferstehung sagte Jesus in einem Streitgespräch zu ihnen, Johannes 8, Vers 44 und 45, ihr stammt vom Teufel, der ist euer Vater. Und was euer Vater wünscht, das führt ihr bereitwillig aus. Er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht. Denn er ist ein Lügner, ja, er ist der Vater der Lüge. Hinter der Lügengeschichte der hohen Priester und Pharisäer steht der Vater der Lüge. Und weil der eine große, große Macht hat, Menschen zu manipulieren und zu verführen, verbreitet sich die Lügengeschichte schnell und weit. Sie gewinnt die Deutungshoheit. Das leere Grab wird damit erklärt, dass die Jünger den Leichnam gestohlen haben. Und die Menschen glauben es. Vers 15b, da steht es. So wurde diese Geschichte in Umlauf gebracht und ist bei den Juden bis zum heutigen Tag verbreitet. Das christliche Medienmagazin Pro hat eine repräsentative Studie in Auftrag gegeben. Ulrich Joachim hat sie am Karfreitag schon erwähnt. In dieser Studie wurden die Menschen danach gefragt, woran sie glauben. Hier wurde auch die Frage nach der Auferstehung gestellt. Das Ergebnis: nur noch 18% der Menschen in Deutschland glauben an die Auferstehung der Toten und glauben auch damit, dass Jesus auferstanden ist. Tendenz deutlich abnehmend. Umgekehrt heißt das, 82% der Menschen glauben nicht, dass Jesus auferstanden ist. Die Wahrheit der Auferstehung wird also wirklich bis zum heutigen Tag höchst erfolgreich niedergehalten. Doch eins ist auch klar, wir wissen es, ja im Grunde genommen wissen es alle Menschen. Auf Dauer lässt sich die Wahrheit nicht niederhalten. Es kommt der Tag, an dem die Wahrheit ans Licht kommt und alle sich der Wahrheit beugen müssen. Jesus sagte in Lukas 12, Vers 2, nichts, was verborgen ist, bleibt verborgen. Alles wird ans Licht kommen und nichts, was geheim ist, bleibt geheim. Alles wird bekannt gemacht werden. Die Wahrheit wird ans Licht kommen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und alle Lügengebäude werden krachend in sich zusammenfallen. Und seien sie noch so ausgeklügelt konstruiert. Auch deine und meine persönlichen Lügengebäude werden einstürzen. An diesem Punkt aber stellt sich die entscheidende, eine ganz entscheidende Frage, wenn wir doch genau wissen, dass die Wahrheit irgendwann ans Licht kommen wird. Warum tendieren wir Menschen dazu, die Wahrheit niederzuhalten? Warum stellen wir uns der Wahrheit nicht schon hier und heute, jetzt, bevor es zu spät ist? Warum pflegen wir einen solch irrationalen Umgang mit der Wahrheit? Warum setzen die hohen Priester und Pharisäer alles daran, die Wahrheit der Auferstehung niederzuhalten, zu vertuschen? Nun, diese Menschen, die sind alles andere als dumm. Sie wissen ganz genau, dass es für sie selbst weitreichende persönliche Konsequenzen hat, wenn sie hier und heute der Wahrheit ins Auge schauen. Es steht viel auf dem Spiel für sie. Sie wissen, wenn wir jetzt anerkennen, dass Jesus in Wahrheit auferstanden ist, dann müssen wir gleichzeitig anerkennen, dass alles wahr ist, was Jesus gesagt hat. Dann steht fest, dass er der Gesalbte Gottes, der Messias ist. Dann müssen wir zugeben, dass er in allem Recht hat und wir Unrecht. Ja, dann ist es erwiesenermaßen wahr, was Jesus uns vorwarf, dass wir Heuchler sind, Menschen, die nicht wahrhaftig leben, sondern eine fromme Show abziehen. Und dann folgen die praktischen Konsequenzen. Uns bleibt nichts, als vor Jesus zu kapitulieren. Wir müssen uns der Wahrheit beugen. Wir müssen unsere Ämter niederlegen und verlieren dadurch Macht und Anerkennung. Wir müssen unser Leben radikal ändern, denn bisher lagen wir grundlegend falsch. Altes, Liebgewonnenes müssen wir aufgeben. Wir müssen uns Jesus unterordnen und ihm nachfolgen. Wenn wir die Wahrheit jetzt anerkennen, dann ist das der Preis und dieser Preis ist hoch. Ja, der Preis ist ihnen zu hoch. Die hohen Priester und Pharisäer sind nicht bereit, diesen Preis zu zahlen. Und deswegen entscheiden sie sich bewusst dafür, die Wahrheit der Auferstehung Jesu niederzuhalten. Ich habe vor ein paar Tagen eine Andacht gelesen, in der der bekannte amerikanische Theologe Timothy Keller wie folgt zitiert wurde. Keller sagte, wenn Jesus von den Toten auferstanden ist, dann muss man alles akzeptieren, was er gesagt hat. Wenn er nicht von den Toten auferstanden ist, warum sollte man sich dann um irgendetwas von dem kümmern, was er gesagt hat? Die Frage, von der alles abhängt, ist nicht, ob man seine Lehre mag oder nicht, sondern ob er von den Toten auferstanden ist oder nicht. Und genau das ist der Punkt. Wenn Jesus von den Toten auferstanden ist, dann muss man alles akzeptieren, was er gesagt hat. Die Wahrheit der Auferstehung verleiht seinen Worten die höchste Autorität. Bedenken wir, was das bedeutet. Ich vermute einmal, heute Morgen sind hier alle oder zumindest fast alle Anwesenden fest davon überzeugt, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Doch durch unseren Bibeltext werden wir dazu angehalten, nicht zu oberflächlich zu denken. Ein bloßes Fürwahrhalten der Auferstehung wird der großen Bedeutung dieses Geschehens nicht gerecht. Denn die Auferstehung des Herrn beweist, dass alle seine Worte wahr sind und höchste, ja göttliche Autorität haben. Und dies hat tiefgreifende Konsequenzen für unser Leben. Die Auferstehung Jesu hat ganz praktische Folgen für uns. Und die Frage lautet, stellen wir uns der Wahrheit der Worte unseres Herrn? Richten wir uns ganz nach seinen Worten aus? Oder gibt es Worte aus seinem Mund, die wir bewusst ausblenden, verdrängen, ignorieren, weil sie uns nicht in den Kram passen? Wo halten wir die Wahrheit seiner Worte nieder? Wo relativieren wir sie? Wo stellen wir uns nicht der Wahrheit über unser Leben, weil wir fürchten, einen hohen Preis dafür zahlen zu müssen? Lasst uns diese Frage heute mit nach Hause nehmen und immer wieder neu in unserem Herzen bewegen. Dabei können wir mit den Worten aus Psalm 139 beten. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Ja, nun haben wir uns ausführlich bisher vor allem mit den Hohenpriestern und Pharisäern beschäftigt und mit ihrer Reaktion auf die Auferstehung des Herrn. Wir haben es deshalb getan, weil Matthäus hier in seinem Auferstehungsbericht einen besonderen Schwerpunkt setzt. Doch dabei wollen wir nicht übersehen, dass da auch noch andere Personen sind, die Matthäus in seinem Evangelium im Zusammenhang mit der Auferstehung erwähnt und beschreibt. Das sind zunächst die Wachen, Soldaten, die zum Grab beordert wurden, um sicherzustellen, dass der Leichnam Jesu nicht gestohlen wird. Diese römischen Soldaten werden nur im Auferstehungsbericht von Matthäus erwähnt. In den anderen Evangelien kommen sie nicht vor. Vermutlich sind diese Männer die einzigen Menschen, die es miterleben, wie der Engel des Herrn begleitet von einem großen Erdbeben vom Himmel herabkommt, wie er den Stein vom Eingang des leeren Grabes wegrollt und sich darauf setzt. Was für ein Vorrecht genießen diese Männer. Sie dürfen Augenzeugen sein einer gewaltigen Machtdemonstration Gottes. Sie haben eine unmittelbare Begegnung mit einem himmlischen Wesen, einem Engel. Diese Begegnung versetzt die Soldaten in Angst und Schrecken. Sie fallen um, als wären sie tot. Das, was sie hier erleben, das werden sie niemals mehr vergessen. Das wird sich in ihrem Gedächtnis einprägen für immer. Ich denke, diese einzigartige Begegnung soll sie zum Nachdenken bringen, zum Nachforschen, zum Fragen, was ist hier gerade wirklich passiert? Ja, diese Begegnung soll die Wachen zu der Erkenntnis führen, dass Jesus wahrhaftig von den Toten auferstanden ist. Doch dazu kommt es leider nicht. Zu dieser Erkenntnis gelangen sie nicht. Ihre Habgier verleitet die Soldaten dazu, sich der Wahrheit zu verschließen. Sie bekommen viel Geld. Dafür sind sie bereit, die Wahrheit niederzuhalten, wieder besseres Wissen. Völlig zu Recht warnte Jesus die Menschen eindrücklich vor der Habgier. Lukas 12, Vers 15. Seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Wie wahr ist das? Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und niemand lebt davon, dass er große Macht hat, dass er erfolgreich ist, ein hohes Ansehen und Ehre bei den Menschen genießt. All das wird uns am Ende genommen. Nein, davon kann keiner wirklich leben. Das wahre Leben finden wir ausschließlich, bei dem, der von sich sagt, in Johannes 11, Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das wahre Leben finden wir alleine bei Jesus Christus, dem Auferstandenen. Und wer das wahre Leben sucht, wer sich danach sehnt, der sollte sich auf die Suche machen nach Jesus, denn er ist das Leben. Und hier werden uns nun die beiden einfachen Frauen, Maria von Magdala und die andere Maria, zum großen Vorbild. Was sie tun, ist bewundernswert und ist nachahmenswert. Maria von Magdala und die andere Maria sind schon seit einiger Zeit treue Anhänger Jesu. Sie sind ihm nachgefolgt und sie haben sich in seinen Dienst gestellt, weil sie glauben, dass Jesus der Messias ist. Aber als Jesus am Kreuz stirbt, bricht auch für sie eine Welt zusammen. Vermutlich kommen Zweifel in ihnen auf. Haben wir uns doch in Jesus getäuscht? Aber dennoch halten sie Jesus die Treue. Sie halten ihm die Treue wie kein anderer Mensch. Sie bleiben bei Jesus in der Todesstunde. Sie halten bei ihm aus. Sie sind dabei, als Jesus begraben wird und in den frühen Morgenstunden des Auferstehungstages kommen sie schon wieder zum Grab. Maria von Magdala und die andere Maria suchen Jesus. Sie suchen ihn mit großer Beharrlichkeit. Sie sind auf der Suche nach der Wahrheit über ihn. Und davon lassen sie sich nicht abbringen. Diese Suche aber steht unter einer ganz großen Verheißung. Wenn Gott sagt in Jeremia 29, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Was Gott aber verspricht, das hält er. Ja, dieser Gott setzt sogar seine himmlischen Mächte in Bewegung, um die suchenden Frauen zu Jesus zu führen. Der Engel des Herrn weist ihnen den Weg und noch während die Frauen suchen, werden sie gesegnet. Angst und Zweifel müssen weichen, stattdessen wird ihr Herz erfüllt mit großer Freude. Sie laufen los, um den Jüngern die frohe Botschaft zu bringen. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und auf diesem Weg begegnet ihnen Jesus. Er lässt sich von den Suchenden finden. Und er erweist sich ihnen als der Lebendige. Maria von Magdala und die andere Maria fallen vor Jesus nieder. Sie beten ihn an und sie umfassen seine Füße. Für immer wollen sie bei ihm bleiben. Sie wollen mit ihm leben. Sie wollen ihn nie mehr loslassen. Denn sie wissen, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Zum Vater im Himmel kommt man nur durch ihn. Es wird ja oft gesagt, dass Frauen bessere und erfolgreichere Sucher sind als Männer. Wenn es dafür überhaupt noch eines Beweises bedurfte, dann bekommen wir ihn hier in diesem Bericht über die Auferstehung geliefert. Die Männer, in diesem Fall die Jünger, haben die Jesus-Suche nach der Kreuzigung offenbar eingestellt und sie haben sie den Frauen überlassen. Die aber werden für ihre Beharrlichkeit, ihre Geduld und ihre Ausdauer bei der Suche hoch belohnt. Der auferstandene Jesus lässt sich von den Frauen finden und mit ihm finden sie das wahre, ewige Leben. Ja, suchen ist mühsam. Es erfordert Durchhaltevermögen. Es kostet Zeit und es kostet Geduld. Deswegen sucht keiner wirklich gerne. Aber wenn es etwas ungeheuer Wertvolles zu finden gilt, meinetwegen einen Schatz, und wenn uns dazu noch versprochen wird, dass unsere Suche nach diesem Schatz in jedem Fall erfolgreich sein wird, dann sieht die Sache doch ganz anders aus, oder? Dann werden wir alles andere stehen und liegen lassen und wir werden sofort beginnen, gründlich zu suchen, so lange, bis wir fündig geworden sind. Halten wir uns nochmal vor Augen, was Gott uns verspricht. Er sagt, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Wir werden dem auferstandenen Jesus, dem Sohn Gottes, begegnen, wenn wir uns auf die Suche machen nach ihm. Das ist uns versprochen. Und dieses Versprechen, das muss uns doch einfach in Bewegung setzen. Machen wir uns auf die Suche, noch heute, an jedem neuen Tag. Jesus lebt. Lasst uns ihn suchen im Gebet, in seinem Wort, in der Bibel, in der Gemeinschaft mit anderen Suchenden. Und dann werden wir dem auferstandenen Jesus begegnen. Wir werden erleben, wie er zu uns redet, wie er an uns handelt, wie er für uns sorgt, wie er uns verändert, wie er uns erfüllt mit innerem Frieden und echter Freude und wie er uns führt, leitet und ans Ziel bringt. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, für uns Menschen ist das undenkbar und unfassbar, aber es ist die Wahrheit. Du bist auferstanden, du hast den Tod überwunden, du lebst in Ewigkeit. Und du bist für uns den Weg durch den Tod zum Leben gegangen, um uns das Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Herr, du kennst unseren großen Lebensdurst, unsere Sehnsucht nach dem wahren Leben. Bei dir alleine können wir dieses Leben finden, wenn wir von ganzem Herzen danach suchen. Denn du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und daher beugen wir uns vor dir. Wir beten dich an. Dir alleine gebührt alle Ehre. Amen.